Wir haben heute hohen Besuch.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Hertener Allgemeinen. Heute mit einem besonderen Gast. Fred Tuplak ist hier, Bürgermeister der Stadt Herten. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen.
Hallo. Außerdem mit dabei mein Kollege Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und der Anlass, warum Herr Tuplak hier ist, ist ganz einfach. Er ist jetzt seit gut 100 Tagen im Amt und darüber wollen wir natürlich schon mal sprechen. So eine erste kleine Zwischenbilanz ziehen und erstmal die Frage, Sie sind ja nicht zum ersten Mal jetzt in diesem Amt. Haben Sie sich schon wieder eingelebt?
Ich war nie ganz weg und ich kann nur gleich vielleicht auch im ersten Satz bestätigen, dass die 5 Jahre erste Amtszeit, aber auch die 5 Jahre Ratsarbeit mir einen riesen Erfahrungsvorsprung geben und so auch ein ganz neuer Anfang stattgefunden hat.
Was unterscheidet den Anfang jetzt von dem Anfang beim letzten Mal?
Ja gut, einfach ausgedrückt hätte ich jetzt gesagt, ne, anfangs war blöd, jetzt ist schön, aber nein. Spaß beiseite. Ich habe natürlich als Quereinsteiger 2016 bei Null angefangen und ich glaube, es ist mit allen Dingen, ob im Berufsleben oder im Sport oder was auch immer, wenn Sie bei Null anfangen, dann ist das Ziel meistens ziemlich weit entfernt und ich habe jetzt eine gute Strecke hinter mir und kann jetzt aus den ganzen Erfahrungen vieles ableiten, vieles, glaube ich, auch besser machen und vieles, was ich früher falsch gemacht habe, besser verstehen. Mhm.
Gab es denn noch so Überraschungen, sage ich jetzt mal, wo Sie gesagt haben, oh, das habe ich letztes Mal so gar nicht mitbekommen, dass das so und so läuft oder so? Gab es da so ein paar Punkte?
Jetzt in der zweiten Amtszeit möchte ich sagen, gefällt mir die etwas, wie soll ich sagen, die politische Ruhe besser. Mhm. Ich glaube, dass die Fraktionen untereinander besser miteinander kommunizieren. Auch ein Entwicklungsprozess, sage ich mal, der letzten 10 Jahre, nicht der letzten 3 Wochen, sondern der letzten 10 Jahre. Wir haben andere Mehrheitsverhältnisse. Der eine oder andere, wenn man so schön sagt, muss jetzt mit dem anderen sprechen. Aber ich glaube, die wollen auch miteinander sprechen. Und das ist natürlich auch ein Part, den ich mir vorgenommen habe, die Kommunikation nach innen und außen wesentlich zu verbessern. Und das geht nicht von heute auf morgen. Man muss sich auch mal so ein bisschen rantasten und der eine findet das nicht gut und der andere findet das so nicht gut. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Wege und ich freue mich auf die 5 Jahre.
Ja. Mir ist aufgefallen, im Stadtrat bedanken Sie sich relativ häufig bei den Ratsmitgliedern und sagen auch einleitend bei Diskussionen, dass Sie auf konstruktive Beiträge hoffen. Also Sie machen das sehr deutlich, dass es jetzt um Konstruktives gehen sollte und bedanken sich für Konstruktives. Das machen Sie wahrscheinlich bewusst, ne?
Das mache ich sogar sehr bewusst. Ja. Grundsätzlich bedanke ich mich jeden Morgen beim lieben Gott, wenn ich aufwache. Aber natürlich auch bei den Ratsmitgliedern und bei den Personen, mit denen wir und ich täglich zusammenarbeite. Ich glaube, wir leben davon, dass wir uns gegenseitig achten und auch Respekt voneinander haben. Das geht im Tagesgeschäft hier und da mal unter und da rutscht einem schon mal was raus. Und wir sind jetzt alle keine Pastorentöchter, aber am Ende des Tages gehört da Respekt zu und ich habe Respekt vor jedem Ehrenamtler, der im Rat arbeitet und ich akzeptiere auch alle Meinungen. Ich habe meine natürlich am liebsten, da mache ich auch keinen Hehl daraus.
Ne? Geht mir auch so.
Jeder soll seine Meinung vertreten und kann die auch argumentativ vertreten. Und ich vertrete heute meine.
Sie haben ja gerade schon gesagt, die Stimmung ist auch eine andere. Man geht besser miteinander um. Das war ja in Ihrer ersten Amtszeit so ein bisschen alle gegen Tuplak, ne? Hatten wir so zumindest von außen
das Gefühl. Ja, das war euer Lieblingswort bei der Presse, alle gegen Tuplak. Ich glaube, ich habe es nie gesagt. Oder zumindest kann man es mir nicht beweisen.
Das weiß ich nicht, ob wir Ihnen das im Mund gelegt haben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber war das auch aus Ihrer Sicht so? Also gefühlt?
Jein. Es gibt ja immer das, was nach außen getragen wird, was öffentlich ausgefochten wird und dann gibt es das, was hinter den Kulissen passiert. Ja, ich war das erklärte Feindbild, völlig klar, 75 Jahre Alleinherrschaft, SPD, immer den Bürgermeister gestellt, dann eine absolute Mehrheit in meiner ersten Amtszeit, die natürlich Entscheidungen nicht leichter gemacht haben, im Gegensatz zu heute, finde ich. Und ja, das ist ein Stück weit Verletztheit und Betroffenheit bei der anderen Seite da war mir völlig klar. Aber ich war jetzt nicht in der Position, die alle im Arm zu nehmen und zu sagen, ist ja nicht so schlimm, ihr habt was falsch gemacht, sondern da muss auch eine Selbstreflexion kommen. Und die hat jetzt 10 Jahre gedauert, glaube ich, und man ist immer noch dabei.
Ja, sonst hätte es ja wahrscheinlich auch für die SPD vielleicht noch klappen können. Aber gut.
Der Wähler hat entschieden.
Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis ist so, wie es ist. Und die Sachen, die jetzt besser geworden sind, sind auch Sachen dabei, wo Sie sagen, da will ich jetzt auf jeden Fall mal rangehen, weil das geht ja gar nicht. Das war damals anders.
Ja, ich habe vielleicht sogar das Glück, viele Dinge, die ich in 2016 bis 2020 angestoßen habe, nehmen wir nur als Beispiel, was jetzt ganz prominent ist, im Neue Zeche Westerholt. Mhm. Da war ich mit dabei, die Vorgespräche zu führen. Wir haben die Entwicklungsgesellschaft gegründet. Wir haben ganz viele Dinge, Förderanträge auf den Weg gebracht, wo ich jetzt eben letzte Woche die 56 Millionen abholen konnte, zusammen mit der Kollegin Henze aus Gelsenkirchen. Aber das sind alles Dinge, die jetzt schon 10 Jahre auf dem Weg sind. Und ich freue mich so darauf, dass ich die neue Zeche Westerholt zumindest projektgesteuert vielleicht sogar bis zum Ende begleiten kann. Nicht bis zum Ende fertig wird man nie, aber so, dass man sagen kann, so wie Schlegel und Eisen, hier machen wir jetzt mal einen Cut, der Rest geht alleine.
Ist ja auch nicht häufig, dass ein Bürgermeister dann noch quasi im Amt miterlebt, wie die Projekte dann auch vollendet werden, ne? Oder zumindest dem Ende entgegengehen.
Ich stehe da drauf, wenn Dinge einmalig sind, ja.
Ja. Naja, es gibt etliche Projekte, die jetzt sozusagen gestartet sind. Ich finde ja auch, es ist relativ viel schon auf den Weg gebracht in diesen 100 Tagen.
Und Sie wissen nicht alles.
Ja, mit Sicherheit nicht. Jetzt ist das so, ich habe mitbekommen, dass aus dem Bereich Stadtplanung bauen ziemlich viel auf den Tisch der Ratsmitglieder kommen wird, was eben lange Zeit in der letzten Legislatur, sagen wir mal so, als Thema rumgedümpelt ist, aber einfach nicht zu Potte kam. Baugebiet Bärtlich. Dann der Supermarkt an der Feldstraße, also in zwischen Transvaal und Langenbochum im Grunde so. Ne?
Wir wissen und, alle wo.
Ja, genau. Und naja, da sind so ein paar Sachen, die Umgestaltung der städtischen Plätze, jetzt mit dem plakativen Beispiel, was passiert mit dem Bodenflügel. Und da ist also sozusagen einiges im Anrollen, aber man kann jetzt noch nicht sagen, oh, das hat der Toplak geschafft im Sinne von vollendet. Ne? Weil die Dinge brauchen, wie man an diesen 10-Jahres-Sachen sieht, länger. Ne? Also 100 Tage ist eigentlich nur, ja.
100 Tage im Leben eines Elefanten ist gar nichts.
Ja, so ungefähr.
Aber es heißt auch nicht, der Toplak hat geschafft. Es ist eine ganze Verwaltung, die dahinter steht. Und vielleicht, um in die nächste Frage vorwegzunehmen, was sich verändert hatte in der zweiten Amtszeit, aber eben auch als Verwaltungschef in der zweiten Dienstzeit, wenn man das so nennen möchte. Ich habe echt eine gute Verwaltung, die hatte ich vorher auch, aber die ist jetzt viel näher dran. Ich spüre das und ich glaube auch, dass ich jetzt keinem auf den Fuß trete, wenn ich das so sage. Die Leute haben Bock zu arbeiten, die haben Bock, Dinge nach vorne zu bewegen. Vielleicht sind sie auch durch Medien, durch Politik, durch alles immer so ein bisschen gehemmt und gebremst. Und jetzt kommt so einer wie ich daher und sagt, wir machen das jetzt mal einfach. Und da sind 2, 3, 4 Projekte, die sich über lange Zeit gezogen haben. Oftmals ist es aber auch eine Frage, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und ich glaube, wenn ich für eins nicht bekannt ist, bekannt bin, dann ist es keine Entscheidung zu treffen. Ich treffe sehr gerne schnelle Entscheidungen, die sind nicht immer alle richtig. Aber 8 von 10 ist auch okay.
Ja, und manchmal besser, wenn Dinge überhaupt in Bewegung kommen. Ne?
Ja, erst dann entwickeln sie sich ja. Und dann können die anderen auch von politischer Seite, so wie jetzt das Beispiel, was Sie angesprochen haben, Stadtentwicklung, was ich immer sage, man muss es gesamt betrachten, aber einzeln umsetzen. Aber ich muss erstmal gesamt wissen, was möchte ich, und dann kann ich die einzelnen Projekte auch anfangen. Und da hat Politik jetzt ganz viel Arbeit. Das, was wir als Verwaltung ja nur vorlegen zur Diskussion, zur Entscheidungsfindung, jetzt auch den Bürgerwille aufzugreifen, beim Bürger reinzuhören, was wollen Sie denn? Ne, was hat sich da in den letzten Jahren aufgestaut und wie setzen wir das um? Und ich denke, das ist auch ein Projekt von 3 bis 4 Jahren, aber auch da freue ich mich darauf, das noch zu erleben.
Apropos 3, 4 Jahre, bei einem Projekt ist mir aufgefallen, da haben Sie bzw. Ihre Stadtverwaltung jetzt gesagt, nee, langsamer, nämlich Neubau Rosa-Parks-Schule. Da hatte bisher der Herr Pieper immer gesagt, 2030 im Gleichklang mit ihrer mit Babette Nieder, 2030 wird die Schule fertig. Da sagt die Stadtverwaltung jetzt, 2032 ist sozusagen das Ziel, als grobe Orientierung.
Kenne ich gar nicht.
Ja, steht in einer Vorlage, die demnächst diskutiert wird.
Ach so, ich dachte in der Zeitung.
Da stand es auch, okay. Weil es in der Vorlage der Stadt steht. Mir ist nur aufgefallen, das ist ja, Sie sind eben nicht berühmt dafür, langsam zu machen und zu verzögern, sondern eher schnell raus. An der Stelle...
Nein, und gut.
Und das gut, natürlich, natürlich. Ja. Aber an der Stelle... Ist das jetzt, aber gut, wenn Sie es im Detail nicht wissen, ist die Frage wahrscheinlich...
Ich weiß alles im Detail, aber ich sage nicht alles.
In Ordnung. Also 2 Jahre länger zu brauchen, geht das auf einen Input von Ihnen zurück oder hat einfach nur einer ein bisschen realistischer mal nachgerechnet?
Der letzte Hinweis war schon in die richtige Richtung. Ja. Ich glaube, auch da trete ich jetzt keinem auf die Füße. Wahlkampf ist Wahlkampf. Ich eröffne 2030 die Rosa-Parks-Schule, ist Wahlkampf. Mhm. Alles nicht schlimm, alles legitim, soll man so machen. Ich glaube, sonst hat es aber auch kein anderer ernst genommen. Dass das, also wer die Prozesse kennt mit Beteiligung, mit Anwohnern, mit Gutachten etc., Ausschreibung und dann irgendwann vielleicht mal den ersten Bagger auf dem Gelände zu sehen, sind 3 Jahre um. Und deswegen war es von Anfang an eigentlich unrealistisch. Und das 32 halte ich für realistisch. Mhm. Aber nochmal, auch für die Zuhörer vor allen Dingen, wir sind jetzt, treten jetzt in den Projektbeschluss ein, der ja nichts anderes heißt, jetzt startet Beteiligung, jetzt starten die Gutachter, jetzt wird geguckt, ist das, was da gewünscht ist, überhaupt auf der Fläche realisierbar, passen die Verkehre, die Zuwege, die Abwege, die Emissionen etc. Erst dann können wir darüber nachdenken, einen Baubeschluss zu fassen. Ja. Bis dahin wird noch mindestens nach meinem Gefühl mindestens 6 Monate vergehen. Dann kommen wir in die entscheidende Phase. Und nochmal, wir haben immer von Anfang an gesagt, auch wenn ich persönlich ein Gegner war und bleibe, diese Schule dort auf diesem Grundstück unterzubringen, weil ich eben glaube, dass bessere Alternativen da waren, aber mhm. ist meine persönliche Meinung, der Rat hat so entschieden und dann setze ich das auch so um. Das ist nicht nur meine Aufgabe, sondern sogar ein Stück weit meine Pflicht.
Mhm. Okay. Also eine Revision an der Stelle streben Sie jetzt nicht an?
Nein, ist überhaupt nicht meine Aufgabe oder Position.
Nee, okay. Was mir noch aufgefallen ist, was Sie sehr deutlich gemacht haben und was ein bisschen unüblich ist, Sie sind als Parteivorsitzender der Top-Partei zurückgetreten. Sie sind ja Parteigründer und haben Sie sozusagen ganz lange geführt und auch deutlich geführt. Sie trägt ja auch indirekt ihren Namen, obwohl Sie sagen jetzt Transparent und Offenheit heißt das und nicht Toplak.
Ja, Marketing halt. Ne?
Ja, genau. zufällig ergibt sich dann auch die Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens. Also, Sie sind als Parteigründer und Parteivorsitzender, nur als Parteivorsitzender zurückgetreten.
Ja,
und
bewusst.
Und sagen, als Bürgermeister bin ich sozusagen parteipolitisch neutral. Das machen die wenigsten Bürgermeister, Bundeskanzler auf allen Ebenen. Die bleiben normalerweise in ihren Parteien, manchmal als Vorsitzende, meistens kann man jetzt nicht sagen, aber legen das nicht ab deswegen. Mm. Jetzt meine Frage, kann man das denn wirklich trennen? Sind denn die ihre alten Parteimitglieder, Fraktionsmitglieder, Freunde, sind die jetzt für Sie dasselbe wie die SPD oder wie ist das?
Also ich kann das sehr gut trennen. Mhm. Ich glaube auch, dass es wichtig, dass man das trennt, weil der Bürgermeister wird von den Bürgern gewählt, nicht von der Partei. Und das war immer schon, auch in meiner ersten Amtszeit, mein höchstes Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Ich verstehe mich mit allen in der Top-Partei sehr, sehr gut. Wir kennen uns zum Teil in- und auswendig. Das heißt, wir müssen uns nicht alles sagen, vieles weiß ich auch so. Und wir bleiben natürlich im Dialog und im Gespräch. Und ich nehme das auch auf und versuche sie auch für Dinge zu begeistern, die ich gerne mit der Verwaltung umsetzen möchte, weil alles andere wäre ja blöd.
Ja. Ja.
Nein, und das passiert schon, aber das, was Sie ansprechen, ist die Neutralität. Das habe ich in meiner ersten Amtszeit versucht zu erklären, hat keiner verstanden. Jetzt versuche ich es in meiner zweiten Amtszeit nochmal zu erklären. Ich betrachte mich als Moderator, als neutrale Person, der die Verwaltung leitet und die Politik auffordert, über die Dinge zu diskutieren und die Dinge zu entscheiden. Nicht ich.
Das ging aber ja einmal im Rat schon mal richtig hoch her, deswegen.
Ja, es hatte mal, ich sagte, Vorsicht, das haben noch nicht alle verstanden, aber ich hoffe darauf, dass es noch kommt. Ja, und auch da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Wenn eben jemand sagt, na, der Bürgermeister hätte zu Olympia mehr moderieren müssen und machen müssen, Sie erinnern sich, was ich meine Aussage. Ich erkläre jetzt nicht öffentlich, wie viele Gespräche ich hinter geschlossenen Türen geführt habe. Also ist die Frage schon alleine frech und dumm. Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil auch die Person, die gefragt hat, habe ich vorher gesprochen. Ne? Also jetzt hätte ich eine Aufzeichnung, jetzt mache ich es natürlich öffentlich und jetzt kriege ich wieder Haue. Aber es ist mir eigentlich auch egal, vielleicht hilft es ja in Zukunft, solche Dinge einfach zu unterlassen. Vertrauliche Gespräche sind vertrauliche Gespräche und alles andere, da bleibe ich bei, muss transparent diskutiert und veröffentlicht werden.
Mhm. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht an diese Gebührendiskussion. Die
aber ich wollte es einbringen und unterbringen. Habe ich jetzt geschafft?
Ne? Ja, haben Sie. Als es im Rat darum ging, dass Sie Gebührenerhöhungen, das war aber kurz nach Ihrem Amtsantritt, also im Grunde noch Wirken der letzten Ratsmannschaft und Stadtverwaltungsmannschaft, als Gebührenerhöhung auf den Tisch gelegt haben, Sie als Top-Parteimitglied und die Top-Fraktion sagt, nein, wir folgen dem Bürgermeister nicht.
Konsequent, ne?
Da sagt dann der CDU-Fraktionsvorsitzende, haben Sie Ihre eigenen Leute nicht im Griff?
Ja. Und Sie erinnern sich an meine Antwort. Es gibt keine eigenen Leute.
Ja, genau.
Und alles das, selbstständig denkende Menschen.
Ja, aber ich will nur sagen, diese Neutralität des Bürgermeisters ist etwas, wo es so ein wenig zumindest im Rats...
Ja.
Konglomerat ein wenig
gehört ne? dazu, ist ein bisschen Schaulaufen, aber auch da habe ich gesagt, ich habe ja nicht vorher eine andere Meinung vertreten. Ich habe ja gesagt, wenn die Vorlage jetzt nicht von mir käme und ich nicht Bürgermeister werde, würde ich sie auch ablehnen.
Ja.
Und ich habe sie ja auch vorher schon offiziell kritisiert, dass die Inhalte nicht mit meinen Wünschen und nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmen. Ich habe ja auch im gleichen Atemzug gesagt, dass der ZBH aufgefordert ist, bis zum 31.03. ein Konzept vorzulegen, wie wir für die Bürgerinnen und Bürger eine andere Gebührenkalkulation darstellen können. Das hoffe ich, ist in Arbeit. Ich warte genau wie ihr und wie Sie auf den 31.03. Aber eben, ich habe als Verwaltungschef natürlich die Vorlage unterschrieben und werde die auch nicht ablehnen. Aber der kleine Hinweis nochmal, die hätte ja auch von anderen abgelehnt werden können. Was wäre dann passiert? Die alte Satzung wäre in Gültigkeit geblieben.
Ja.
Dann hätte man in 3 Monaten nochmal drüber abgestimmt. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Nochmal, ich will bei dem Punkt, der Rat entscheidet, nicht ich.
Mhm. Okay. Das Wichtige ist ja bei solchen Themen, was passiert am Ende? Nicht so sehr, wie wird diskutiert, sondern was passiert am Ende? Das heißt, wir werden Ihren Erfolg daran messen können, auch ob die Stadtverwaltung es wirklich hinkriegt. Ne? Die Gebühren eben nicht weiter steigen zu lassen. Wir sind ja bei den Müllgebühren, glaube ich, die teuersten weit und breit im ganzen Kreis. Ne?
Ist noch ein weiter Weg. Ne? Ja. Also wir gehen den. Das ist das Entscheidende. Wir gehen den. Wir haben angefangen zu laufen und ich bin nicht unbekannt dafür, weite
Sie schaffen Wege lange Strecken.
Weite Wege gehen zu können.
Ja, ich bin auch, wir reden zwar über eine 100-Tage-Bilanz, aber ich bin auch tatsächlich inhaltlich davon überzeugt, dass man nach 100 Tagen nicht viel wirklich bemessen kann. Weiß nicht, wie du das siehst, Stefan.
Denke ich auch nicht. Das ist ja so oder so, egal ob man schon mal in einem Amt war oder nicht, da gehört viel Organisation, glaube ich, erstmal dazu, um das überhaupt ans Laufen zu kriegen, so wie man das haben will. Und letzten Endes, ich meine, die Themen sind ja auch nicht erst seit jetzt da. Ne? Also dementsprechend haben die einen entsprechend langen Vorlauf.
Ja.
Sie haben ja auch schon so ein paar Sachen versucht. Ich gehe jetzt mal Richtung KOD und Wache und wie Frau Zuhausen, die Polizeipräsidentin.
Was sie immer falsch berichtet, ne? Ich verstehe das gar nicht.
Was hat man da? Da sind sie ja ein bisschen vorgeprescht, ne? Wie sah da die Taktik aus?
Es gibt immer die Möglichkeit, entweder was zu sagen oder nichts zu sagen. Mit nichts sagen passiert nichts und wenn man was sagt, passiert was. Und ich mag Frau Zuhausen, ich habe einen hohen Respekt vor ihren Job, den sie über viele Jahre aus meiner Sicht sehr gut macht. Und es haben natürlich schon auch Jahre davor immer wieder Gespräche stattgefunden. Und eine gemeinsame Wache, das ist ja so ein Schlagwort. Ich habe ja niemals angestrebt, dass die Polizei da jetzt einzieht und uns die halbe Miete überweist, dass wir da eine geteilte Wache machen. Es ging immer um Kooperation. Es ging immer darum, Präsenz gemeinsam zu zeigen. Das, was jetzt passiert, schon die ganze Zeit, dass zwei Beamte freitags über den Markt gehen, zwei Stunden mal durch den Schlosspark gehen, zusammen mit KOD, mal ohne, je nachdem, wie es von den Dienstplänen her passt. Das passiert ja alles. Ich wollte das nur auf einen Punkt bringen, dass das jetzt zukünftig immer an einer KOD-Wache, an einer Antoniuswache, die ja noch mit viel mehr bestückt wird. Ne? Da sollen Service Points für die Bürger rein, da soll touristische Information rein, da soll praktisch eine Lotsenfunktion entstehen an dieser Stelle, aber immer eben auch präsent sein. Da wird der Bürgermeister vor dem Schaufenster stehen und wird eine Sprechstunde abhalten. Sie werden drin vielleicht auch ihren Gewerbeschein abmelden können oder anmelden können. Also alles Dinge, die digital möglich sind, die wir ein Stück weit aus dem Rathaus rausholen, um dem Bürger zu zeigen, wir sind bei euch in der Stadt. Mhm. Und ich freue mich über jede polizeiliche Unterstützung, aber auch von der kompletten Unterstützung der Kaufmannschaft und der Menschen, die in der Innenstadt wohnen, dass wir aus der Innenstadt wieder ein Ort bekommen, wo Menschen gerne sich aufhalten und hingehen. Da haben wir ein bisschen was auf dem Weg verloren, glaube ich, in den letzten Jahren. Und das ist ja nur ein kleiner Baustein von ganz vielen, was der Kollege Schmidt gerade angesprochen hat. Diese komplette Umgestaltung Innenstadt gehört ja dazu. Wir fangen auf der einen Seite im Osten an und auf der anderen Seite fangen wir im Westen an. Ne? Und irgendwann treffen wir uns in der Mitte und dann sind wir entweder bei Gartenbrücke oder bei Droste.
Die Innenstadt schön zu machen in dem Sinn, ne? Sicherer kann man sagen, sauberer, war ja auch eine richtige Überschrift von
Absolut.
Ihnen. Absolut. Und was ich recht charmant fand als Idee, waren Ihre City-Clean-Teams. Das scheint mir jetzt eine Maßnahme zu sein, also sprich, da können auch niedrigschwellige, ehrenamtliche und so weiter Leute sich vielleicht mit einer Art Uniform oder einer uniformen Weste, sagen wir mal.
Wir haben das immer gerne, wenn man uns erkennt.
Ne, genau, finde ich auch sinnvoll. Sollten da sozusagen dann nicht einfach nur jetzt als Vollzeitbedienstete der Stadt.
Ja, ne, das können Ehrenamtler sein, das können Leute sein, die einfach Bock haben mitzumachen, die Bock auf Härten haben, die was schöner machen wollen. Aber wie gesagt, wir müssen an einer Stelle anfangen. Wir sind jetzt in der Planung, wie viele Menschen kriegen wir in den ehemaligen Kodi unter. Ne? Das muss ja nach Arbeitsgerichtsstätten etc., das muss ja alles passen. Kriegen wir das gesamte Ordnungsamt rein? Wahrscheinlich nicht. Also müssen wir entscheiden, welche Teile dann dort einziehen, welche Leistungen sind für den Bürger am interessantesten an diesem Punkt. Ich sage einfach mal, die anderen gehen dann eben wieder, wenn man das so sagen darf, zurück ins Rathaus, sodass das da ist. Und dann haben wir da einen Punkt, glaube ich, der viel Strahlkraft hat. Und erst wenn das steht, dann können wir über City Cleaner sprechen etc. Aber die brauchen alle einen Anlaufpunkt.
Ah, okay. Ich hätte jetzt gefragt, wann kann man damit rechnen? Weil ich fand das so eine wirklich gute Idee, die man vielleicht schnell
umsetzen kann. Die gehört dazu und die ist absolut in der Priorität gleich. Aber es nützt nichts, auf halber Strecke loszulaufen. Ich muss von Anfang an erstmal alle mitnehmen.
Das heißt, das kommt. Auch die nächsten 100 Tage noch nicht.
Nein, wir machen das ja jetzt alle 100 Tage, habe ich
gesagt. Ja, klar.
Naja, okay. Immer. Ich habe das jetzt schon immer im Kalender eingetragen. Okay. Alle 100 Tage berichten.
Hier. Die 200-Tage-Bilanz machen wir dann.
Ja, gibt's sonst nicht. Ne? Ich freue mich schon auf die 2400.
Ja, bis dahin können wir vielleicht auch dann über diese längerfristigen Sachen nochmal reden, wie da die Bilanz aussieht. Eine Sache, die Sie gerade schon angesprochen haben, was so ein bisschen fehlt in Härten, ist so dieser Blick auf das große Ganze manchmal. Da komme ich jetzt so ein bisschen auch in die Richtung Thema Verkehr. Da haben wir auch schon öfters hier auch im Podcast drüber gesprochen, dass wir immer so das Gefühl haben, es gibt immer nur so punktuelle Planungen und wo man sich mal Gedanken macht, aber es gibt kein großes, ganzes Konzept, um dem mal Herr zu werden, dieser Situation, die ja an vielen Stellen herrscht. Wie sind da Ihre Bestrebungen?
Sie haben jetzt ein schönes Bild gezeichnet, was kein Mensch da draußen versteht. Ne? Dieses ganze große Konzept, ich weiß gar nicht, wie so ein Konzept aussehen soll, ist mir eigentlich auch egal, weil Sie müssen an einer Stelle anfangen am Ende.
Ne? Das ist
so
klar.
Wie ich gerade gesagt habe, wir müssen an einer Antoniuswache anfangen, wir müssen die Personalien geklärt haben, die Zuständigkeiten geklärt haben, wer macht mit wem. Und dann kann ich anfangen anzudocken. Und das Gleiche sehe ich beim Parkraumkonzept, was ich nie als Parkraumkonzept sehe, sondern es sind Einzelmaßnahmen. So, die erste Einzelmaßnahme für mich an der Priorität hatte jetzt eben der Härtner Süden. Das heißt, alles, was mit LKW-Parken, was mit Vermüllung, mit Thema rauf und runter ist bekannt, zu tun hat, müssen wir und gehen wir jetzt an. Wir werden das jetzt im März entsprechend kommunizieren nach draußen, sodass die Leute, die Beteiligten, 4 Wochen Zeit haben, sich auf den Punkt einzustellen, dass wir das jetzt so nicht mehr dulden und unterbinden. Ja, jetzt kommt die Diskussion, Verdrängungswettbewerb etc. Hilft aber nichts, ne? Weil die Alternative wäre nichts machen und nichts machen hilft nicht, das wissen wir. Ich bin natürlich und versuche weiter in Gesprächen zu bleiben mit allen großen Anrainern. Das geht bis hin zur Herne-Abanner Eisenbahn, das geht hin bis zum Oberbürgermeister Duda in Herne, weil es ist ja kein Härtner-Problem, sondern wir können es nur versuchen, gemeinsam zu lösen. Aber wir haben eben gewisse Umstände, wo ich sage, die müssen wir abstellen. Das ist genauso, als wenn ich sage, ich finde das gut, dass in der Innenstadt 30 Autos durchfahren am Wochenende. Nein, auch das werden wir abstellen, indem wir eben die Antoniusstraße irgendwann, wenn das dann mal zeitlich alles passt, zur Einbahnstraße machen etc. Wir müssen abrollern. Wir müssen manchmal restriktive Maßnahmen ergreifen, um Dinge wieder ins Lot zu bringen. Das gehört mit dazu. Und das, was Sie meinen, ist eben, viele Bürgerbeschwerden, die mich täglich erreichen, da können Sie sich sicher sein, dass auf vielen Straßen eben nicht mehr mit 2 Rädern auf dem Bürgersteig geparkt werden kann oder überhaupt nicht auf einer Seite geparkt werden kann. Das ist mir alles bekannt. Ich kenne jede Straße in- und auswendig. Ich habe sie alle schon 10-mal erlaufen und kenne die Situation und kenne auch die Nöte der Menschen, ne, zu überlegen, ne, wo gehe ich jetzt abends oder wo komme ich jetzt abends mit meinem Auto unter, wenn ich von der Arbeit komme und muss 4 Straßen weiter parken. Jetzt könnte ich sarkastisch sein und sagen, wir fahren jetzt alle mal eine Woche nach Düsseldorf und dann gucken Sie mal, wie lange Sie in Düsseldorf kreisen, bis Sie vor Ihrem Haus einen Parkplatz kriegen. Da würden Sie nie ankommen, weil da müssen Sie teilweise 4 Blöcke weitergehen, um Ihr Auto irgendwo unter sich. So gesehen, jetzt kann man sich da schön reden und ich mache das dann auch schön, sind wir in Herten noch die Insel der Glückseligen. Also wir haben noch Parkplätze, auch wenn das jetzt keiner hören will. Manchmal muss man einfach nur ein Stück weit weiterlaufen. Aber jetzt zum Ende, pragmatisch, ich bin mit dem Bereich Ordnung etc., in dem Fall zuständig auch Dr. Oliver Lind, im Gespräch. Wir haben uns jetzt vorgenommen, wir machen eine Rangliste nach Beschwerden. Jetzt sind seit einem Jahr, sage ich mal, Beschwerden bei der Verwaltung eingegangen, da ist die Straße, ich nenne jetzt extra keine Namen, ne? Straße 1, Straße 2, Straße 3.
Schade, die Namen hätte ich gern.
Die stehen überall auf Facebook, können Sie sehen. Da stehen, ne, also die haben jetzt, da haben sich 10 Leute beschwert, da haben sich 3 beschwert, da ist die Not. Wir gucken uns die natürlich an, setzen und wir fangen dann mit einer an. Fangen dann mit einer an, pragmatisch, was geht? Nach Straßenverkehrsordnung. Parken mit 2 Reifen oder auf dem Bürgersteig war schon immer verboten, war nie erlaubt. Wurde geduldet, jetzt hat Kind im Brunnen gefallen, ich kann es nicht rausholen. Es ist die Straßenverkehrsordnung, die kann ich nicht ändern. Da müssen sich andere mit beschäftigen, ich kann sie nur umsetzen. Das heißt, da wo es geht, wo wir zukünftig wieder die Bürgersteigbreiten das zulassen, dass wir einen weißen Streifen machen oder eben Ausschilder mit 2 Reifen darf dort geparkt werden, werden wir sukzessive rückabwickeln, bis wir einmal von Nord nach Süd durch sind und haben das gemacht, was wir machen können. Dann liegt die Pflicht bei jedem Einzelnen zu gucken, wie kann ich mit meiner Mobilität umgehen? Muss ich von meinen Gewohnheiten vielleicht was ändern? Kann ich mein Auto auch 2 Straßen weiter parken, weil ich noch jung, dynamisch bin und 100 Meter gehen und lasse die ältere Dame den Parkplatz vor meinem Haus, ne, und dass dieser Kampf vielleicht aufhört. Aber das ist alles ein gesellschaftliches Problem. Das werde ich nicht ändern. Das werden wir uns gucken und wir können nur versuchen, Infrastruktur zu ändern und mit einem guten Beispiel vorangehen, also laufen.
Und vielleicht hier oder da den einen oder anderen Parkplatz nicht eliminieren, sondern versuchen zu erhalten. Also Autoparkplatz meine ich.
Jetzt meinen Sie aber ganz speziell die in der Innenstadt, ja, weil andere Parkplätze kenne ich nicht, die wir eliminieren.
Nee, ich denke an die Innenstadt.
Ja, haben wir ja geschrieben, ist ja auch in der Vorlage zu lesen, dass wir vor dem Rathaus, ne, so wie es früher war alles besser und anders, dass wir die Parkplätze wieder reaktivieren, jetzt nachdem wir den Flügel beseitigen können, wenn wir möchten. Ne? Ich habe Ihnen den ja angeboten, wir schenken Ihnen den gerne. Wenn die Künstlerin das erlaubt, dann können Sie sich den hier auf den Parkplatz stellen. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt einerseits den Rathausvorplatz öffnen müssen, ein Stück grüner machen müssen, also mehr für den Umwelt da auch zu tun, aber eben auch die Mobilität nicht ignorieren, dass die Leute vorm Rathaus zwischen Kaufland gerade kurz Parker für eine Stunde oder wie auch immer, dass wir die da unterbringen für das, was wir am Kirchvorplatz, am Marktplatz, Kurt-Schumacher-Straße, Otto-Wels, was eben anders und schöner machen wollen.
Ja, und da ist es
Kompromiss auch, ist immer nötig.
Ja, und da ist es auch wirklich nötig, was zu tun. Ne? Also ich meine, die Platanen, das war ja wohl unbestritten, brauchen einfach ein bisschen größere Baumscheiben und das kostet Parkplätze. Das ist dann nun mal so. Ja. Und wenn man sich den Marktplatz ein bisschen genauer anguckt, der ist ja nur wirklich trist, ne? So wie er jetzt ist. Also da was.
Auch den kann man schöner machen. Ja, ne? Und das ist ja auch unser Ziel. Und nochmal das mit den Parkplätzen, da möchte ich mich auch nochmal an die Stadtverwaltung und gerade Stadtentwicklung bedanken, unter der im Moment Interimsleitung von Dr. Oliver Lind, die eben genau diesen Punkt auch aufgegriffen haben, gesagt, was können wir denn erstmal besser machen, um das andere auch besser darzustellen. Und dann kam eben aus dem Bereich eben, dann lass uns doch den Rathausvorplatz wieder in diese Nutzung bringen, die vor 30 Jahren auch nicht so schlecht war.
Und das ist ja, und das ist ja nicht alleine jetzt eine städtische Sache und auch nicht eine Sache der Politik alleine, sondern da sind ja auch die privaten Eigentümer gefragt, ne, bei solchen Sachen.
Immer.
Wie sieht da die Kommunikation aus? Weil wir haben ja in Herten durchaus so einige Schrottimmobilien stehen, jetzt nicht nur in der Innenstadt, wo man sich halt fragt, ja.
Haben wir das?
Joa,
oder schreibt ihr das nur gerne?
Fahren Sie mal die Ewaldstraße runter.
Apropos Marktplatz, würde ich sagen, wäre schön, wenn die Sparkasse ihr Gerüst mal
zum Beispiel.
Ja, wenn es um Geld geht, Sparkasse.
Ja.
Das scheitert entweder am Geld oder ich, soweit mein Wissensstand ist, sind das die Eigentumsverhältnisse, die das extrem schwierig machen. Aber ich höre auch immer wieder, es geht jetzt los. Es soll irgendwann weg.
Also das wäre rein optisch, ich meine, das ist faktisch, macht das nichts, ne? Aber rein optisch.
Nein, es ist eine Katastrophe. Es ist für viele drumherum eine Katastrophe. Und wenn Katastrophen zur Selbstverständlichkeit werden, also wenn das Auge sich daran gewöhnt hat, dann läuft irgendwas schief. Ne?
Ja, dann haben wir Schürmannswiese.
So.
Zum Beispiel.
Anderes Thema. aber.
Da müsste ich es ja erst recht fragen.
Nee, was ich aber gerne ergänzen würde, ist, wenn wir schon mal beim Kirchvorplatz sind und Parkplätze sind, wir sind ganz kurz davor, eben auch Dinge zu bekommen, dass das Jobcenter in einen Wohnpark umgebaut wird. Das ändert sich also nochmal zu dem, was wir vor einem Jahr schon mal besprochen haben. Da gab es Finanzierungsprobleme etc. etc. Die scheinen aber jetzt gelöst zu sein. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Baustein für diesen Bereich, da eine gute Wohnqualität hinzubekommen, dass wir auch Neubürger in die Innenstadt bekommen. Ne? Und das sind ja ein paar tausend Quadratmeter, also da freue ich mich drauf, dass vielleicht, so Gott will, in den nächsten Wochen oder Monaten auch konkreter öffentlich machen zu können.
Mhm. Nur zu.
Ja.
Wenn Sie was öffentlich machen wollen.
Jetzt hat ja keiner zugehört hier, oder? Wir sind ja unter uns. Ihr habt gesagt, ihr nehmt das nicht auf. Ne?
Nee, das leuchtet nur so aus Spaß hier.
Ja, finde ich gut.
Nein, aber das war, kommen wir noch mal kurz darauf zurück, dass wir ein paar Schrottimmobilien in der Stadt durchaus haben, können sie ja nicht leuchten, oder? Ich meine, wenn man.
Welche genau? Weil Schrottimmobilie ist definitiv.
Wir fahren mal in
Städte, die ich jetzt nicht nenne, und gucken uns mal Schrottimmobilien an. Dann, glaube ich, kriegen wir beide eine Definition von einer Schrottimmobilie.
Da haben wir wahrscheinlich tatsächlich unterschiedliche. Ich meine jetzt tatsächlich mehr so die Gebäude, wo man dann sagt, ja, es sieht hier halt nicht gut aus, es sieht hier nicht sauber aus, ich fühle mich hier nicht sicher. Das hat ja teilweise auch was mit Immobilien zu tun.
Am
Plasterast zum Beispiel, ne? Da gibt es ja auch so zwei, drei Gebäude, wo man sich denkt,
die Gebäude sind gar nicht so schlecht, die da stehen.
In dem Zustand, wie sie jetzt sind halt. Ne? Also man hat halt nicht lange was dran gemacht. Die sind von der Bausubstanz und so weiter und auch ursprünglich von der Architektur her sind die ganz nett und schön.
Die sind schön.
Aber sie stehen halt leer. Sie sind nicht gepflegt. Dementsprechend vermitteln sie natürlich so ein Bild von einer...
Eigentum verpflichtet, ne?
Ja. Wie sieht da die Kommunikation denn aus? Kommen sie da voran oder ist das...
Es hat in dem Fall aus meiner Sicht, ich stecke da auch nicht absolut im Detail, aber es ist, glaube ich, kein Kommunikationsproblem. Es ist eher ein Problem, nochmal Eigentum verpflichtet. Es sind Eigentümer, die zu allergrößten Teil nicht in Herten ansässig sind, sondern es sind Fonds oder Gesellschaften oder Investments, Vereinigungen, was auch immer. Und da kommen sie gar nicht dran. Ne? Warum an den Immobilien nichts gemacht wird und nicht. Das, was aber gerade in der Landesregierung und in ein paar Gesetzesentwürfen drinsteht, das, glaube ich, wird uns zukünftig helfen. Ich denke, da bis zum Sommer werden wir da auch Klarheit haben, dass die Kommunen einen viel größeren Spielraum bekommen, um, böse Wort, zu enteignen. Mhm. Ich könnte es schön reden und könnte sagen, ne, wir machen das bessere Angebot. Nein, am Ende muss irgendwann mal Schluss sein, wenn eine Immobilie über Jahre nachweisbar nicht genutzt wird, verfällt und das Stadtbild, dann muss ich als Stadt in der Lage sein, diese Immobilie zum welchen Wert auch immer zu kaufen und was in einer anderen Nutzung zuzuführen. Da haben wir Handlungsprobleme, das können wir jetzt so nicht oder es sind Riesengerichtsprozesse, die dann eine Kommune auch gerne mal verliert mit 20.000, 30.000 Euro Schaden. Wir brauchen da vom Gesetzgeber Unterstützung. Das ist auf dem Weg, das steht in den neuen Dingen so drin. Das habe ich letztens noch alles nachgelesen und da freue ich mich drauf.
Mir fällt bei diesen Schrottimmobilien eine ein, über die ich konkret berichtet habe, wobei das Wort Schrott ist immer so ein bisschen...
Ist Definitionssache.
Genau. Ne? Also sagen wir mal, ein Gebäude, was extrem runtergekommen ist und was sehr problematisch im Moment ist. Nämlich das, Sie ahnen wahrscheinlich, von wo der Westerholter, die Westerholter Moschee drin ist.
Geschwisterstraße. Ja, Eigentümergemeinschaft.
Genau. Ne?
Ich glaube, der Moscheeverein hat selber 6 oder 7 dieser Eigentümeranteile. Genau. Und der Rest verteilt sich eben auf Menschen, die wir nicht kennen.
Da sind auch ein paar auswärtige Eigentums-, also Wohneigentumsbesitzer und die zahlen ihre Anteile nicht. Und dann gibt es Theater und das Gebäude ist ja nahezu unbewohnbar, weil kaum beheizbar und so. Ne?
Ja, es tut mir, ne, grundsätzlich tut es mir fürchterlich leid, was da passiert. Aber ich muss natürlich trennen, welche Aufgabe hat eine Kommune und hat eine Stadt und welche Aufgabe haben Privatmenschen. Denn wenn eine Kommune anfängt, die Welt zu retten, dann wird es schwierig. Hm? Ja. Und ja, das ist eben genau wie bei der Sparkasse, genau wie bei diesem Gebäude. Und da wird es noch ein, zwei andere geben, wo wir keinen Handlungsspielraum sehen, öffentliche Gelder, Steuergelder dort reinzustecken, mit welchem Argument zu sagen, ne, weil ihr euch streitet und euch nicht einig werden, kommt jetzt der Vater Staat in Vertretung der Kommune und Bürgermeister und sagt, wir zahlen mal eben die 20.000, die ihr jetzt an Heizkosten nicht bezahlen könnt, weil ihr euch nicht geeinigt habt.
Ja.
Das funktioniert so nicht.
So
wir versuchen überall zu helfen und wir sind überall im Gespräch. Ich habe schon vor Monaten, auch vor der Wahl, Vorschläge gemacht und habe auch dem Moscheeverein gesagt, ihr müsst euch kümmern, ihr müsst für einen Plan B sorgen, ihr müsst gucken, wenn das eskaliert und irgendwann nicht mehr funktioniert, dann zu kommen und sagen, jetzt helft uns alle, wird schwierig. Und ich weiß nicht im Detail, was passiert ist, aber ich gehe davon aus, dass das alles verantwortungsvolle Menschen sind, so habe ich sie kennengelernt, und dass die was machen müssen. Wir werden das als Stadt nicht lösen können. Wir werden als Stadt helfen können, wir können unterstützen können, wir können mit den Stadtwerken reden, das geht alles. Aber wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Und da haben wir im Moment aus meiner Sicht nur ganz begrenzten Handlungsspielraum.
Ja. Aber der ist vorhanden. In Mahl hatten wir das jetzt vor ein paar Tagen erst. Da hat die Stadt ein Gebäude tatsächlich stillgelegt. Da waren 3 oder 4 Wohnparteien nur noch drin. Die hat man jetzt anderweitig untergebracht. Mhm. Und gestern war Thomas Terhorst hier, der Bürgermeister von Mahl, und hat mit uns über seinen
ersten... Ah, der Thomas. Okay, genau. Mit dem muss ich reden. So geht das nicht.
Aber er sagte halt, er wird, es ist zwar eine Ultima Ratio, aber er wird davor nicht zurückschrecken, das auch noch einmal zu tun. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Würden Sie das... auch
das
so sehen?
Machen wir regelmäßig. Wir prüfen regelmäßig Immobilien, wo wir zum Beispiel das Gefühl haben, dass in 3 Wohnungen 16 Familien leben. All diese Dinge prüfen wir. Und auch da, wo wir eine rechtliche Handhabe haben, setzen wir die um. Wenn Sie jetzt auf dieses konkrete Beispiel eingehen möchten, wäre es fatal, wenn ich jetzt sage, wir setzen Recht und Gesetz um. Weil dann ist das Ding morgen stillgelegt. Das ist so. Mhm. Es ist auch immer ein Stück weit an, ich will gar nicht, nee, Toleranz ist nicht das richtige Wort, an Fingerspitzengefühl zu sagen, wo ist der Punkt, weil da leben ja Menschen drin, da arbeiten Menschen drin, die haben, ne, die Räume sind ja wichtig. Ich kann natürlich als Behörde hingehen und kann sagen, ist mir egal, zumachen, Tür, ne, ab morgen ist hier ein Siegel dran, kommt hier keiner mehr rein, kann ich machen. Wir versuchen es bis zum letzten Moment in der Gemeinschaft zu lösen. Wenn der Punkt kommt, dann bin ich bei dem Kollege Terhorst, dann bin ich auch einer, der sagt, so, Ende jetzt. Ne? Wir haben jetzt 10-mal einen Warnschuss abgegeben, beim 11. Mal machen wir das Ding zu. Vielleicht nicht beim 3. Mal, aber beim 11. Mal. Ich hoffe, ich habe mich diplomatisch genug ausgedrückt.
Ja, aber ist ja auch ein Signal an vielleicht manchen Eigentümer dann nochmal. Ich
glaube nicht, dass der uns zuhört, aber ist egal.
Das stimmt. Und ob sie sich von beeindrucken lassen, ist dann auch was anderes, wenn sie schon so nicht vorankommen.
Ja.
Ja,
Ich hätte vielleicht noch eine Frage.
Ach komm. Ja. Ich bin noch auf 4 vorbereitet.
Oh, okay. Nee, also ich glaube, mir reicht eine. Wir haben schon relativ lange gesprochen.
Ehrlich?
Es ist ein.
Aber ihr schneidet doch, habt ihr gesagt. Ne?
Nur im allergrößten Notfall. Im Moment sind wir bei 39 Minuten und die bleiben auch.
Okay, also 60 kriegen wir voll.
Die Frage ist, Sie haben ja im Moment so eine Art, ich habe das mal spaßhalber Superminister genannt, ne? Nämlich den Oliver Lindt, den Sie auch 2-3 Mal angesprochen haben.
Jetzt nicht zu hoch heben, sonst fällt er zu tief. Ne? Nein, das ist ein toller Kollege. Ich arbeite unheimlich gerne mit Oliver zusammen. Und wir ticken in manchen Bereichen auch ähnlich.
Er ist auch, glaube ich, ein Freund von Umsätzen,
ja.
So wie ich ihn erlebt habe.
Ja.
Ich wollte nur sagen, das weiß vielleicht nicht jeder, der uns zusieht, der ist ja sowieso schon, sagen wir mal, ganz gut beschäftigt, würde ich sagen, weil der ist Kämmerer und in einer Stadt wie Herten
hat man eigentlich nichts zu tun, weil man hat ja eigentlich kein Geld. Ne?
Ja, genau. Ja, der muss wissen, wie die Kredite laufen und wo er was ablösen muss und so. Aber gut, also er ist Kämmerer. Dann kümmert er sich um Ordnungsamt, wo ja auch einiges im Fluss ist. Dann um die Feuerwehr.
Ja.
Extrem wichtig natürlich so als Thema.
Ja.
Also er hat, sagen wir mal so, schon einen relativ großen Bereich, den er verantwortet, also ein großes Dezernat. Und jetzt ist ja eine Mitarbeiterin die ehemalige erste Beigeordnete fürs Dezernat Stadtplanung, Umwelt, ich weiß nicht, was da noch alles dran hängt, Klima und so.
Dezernat 4 nennen wir das.
Nummer 4. Seit der Kommunalwahl dauerkrank. Ist ja auch jetzt kein Geheimnis, das zu verraten.
Nein, es geht auch gar nicht um Geheimnis. Die gute Frau ist krank, was mir sehr persönlich sehr leid tut.
Ich will nur sagen, Oliver Lindt macht das jetzt kommissarisch.
Ja.
Ich finde ja auch, aus dem Dezernat kommen jetzt viele Vorlagen. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen. Ne, diese Bausachen von Bertlich bis Bolsumer Straße.
Ja.
Also die Arbeit da läuft. Jetzt ist natürlich eine Frage, wie lange kann man mit den armen Herrn Lindt, würde ich an der Stelle mal so formulieren.
Ist er nicht.
Mit 2 Dezernaten.
Nein, der ist kein armer Mann. Nein. Der arbeitet genauso gerne wie ich.
Mhm. Ne?
Wir sind beide Workaholics, das mag jetzt kein Geheimnis drauf. Wir sind auch ein bisschen Monk, aber eigentlich Workaholics.
Gute Kombination eigentlich.
Ja, wir haben beide, und jetzt möchte ich mal auch noch das andere Dezernat 3 mit dem Herrn Pieper da nicht ganz außen vor lassen. Wir haben alle drei einen super Unterbau, nenne ich das. Also wir haben gute Teams, wir haben gute Amtsleitungen, wir haben Leute, die Bock haben zu arbeiten, wie ich es gerade sagte. Und da kann Oliver sich drauf verlassen, da kann Hermann sich drauf verlassen, da kann ich mich drauf verlassen. Wenn wir das nicht hätten, wären wir 3 arme Würstchen. klar. Ihr Beispiel, da kommen jetzt auf einmal Vorlagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wären die jetzt nicht gekommen mit Frau Feldmann, weiß ich nicht. Hm? Es sind ja auch teilweise politische Ziele und Wünsche, die dahinter stecken. Dass sie jetzt mehr in eine Richtung gehen, zumindest gefühlt, würde ich so erklären, wir haben Prioritäten verschieben müssen.
Mhm.
Hm? Also wir haben uns am 1.11., vielleicht auch erst am 2., weiß ich nicht mehr, oder 3., zusammengesetzt und haben gesagt, wo müssen wir jetzt auch die Mitarbeiter auf eine klare Linie haben? Das kann nicht sein, ne? Du musst alles machen und das alles richtig. Sondern wir sagen, das und das lassen wir jetzt mal liegen. Wir kümmern uns jetzt um die Dinge, wo wir der Meinung sind, die haben jetzt Priorität. Und das kann Politik jederzeit ändern. Ne? Politik kann immer alles ändern durch einen Antrag und kann sagen, wir möchten aber jetzt die Rosa-Parks-Schule in Herten-Süd haben. Ne? Dann fangen wir da wieder von vorne an. Aber solange wir als Verwaltung die Richtung vorgeben wollen, machen wir das so und das funktioniert. Und ich glaube, eben so funktioniert das auch. Die Mehrbelastung, die Sie angesprochen haben im Moment für Dr. Oliver Lindt, dass der das gut gehandelt kriegt.
Okay.
Ich bin da ganz zuversichtlich.
Also kein armer Kerl.
Nein, nein, nein. Und ich unterstütze ihn auch, wo ich kann. Ich habe ihm mal die Wirtschaftsförderung weggenommen. Na, guck, schon wieder weniger Arbeit. Ne? Und das Bürgeramt, die Ausländerbehörde, war ja alles in dieser Richtung. Es ist alles Dezernat 1.
Er hat, glaube ich, den notleidenden Tiefbau unter sich. Also sprich, da fehlen ja Leute. Ne?
Ja, aber auch das haben wir gut im Griff.
Ja, sehr schön. Also ich höre das gerne, wenn die Personalprobleme an, sagen wir mal, strategisch wichtigen Stellen, also ja, für den Bürger ja, wichtigen ja, ja. Stellen gelöst werden, das bringt ja wirklich was. Ja. Wenn man im Tiefbauamt ja. zum Beispiel sagen kann, wir ja. haben jetzt genug Leute, um 2, 3 Planungen mal endlich fertig zu machen.
Ja.
Das ist ja nun wirklich für einen Bürger segensreich, ne?
Einmal das, oder wir holen uns eben die Expertise, die wir ja. brauchen, von außen und eiern auf Deutsch gesagt nicht noch ein Jahr rum, sondern ja. sagen, wir müssen das jetzt machen, was muss ich dafür tun und dann mache ich das.
Ja.
Da sind wir wieder bei schnellen Entscheidungen.
Hm? Okay.
Ganz kurz vielleicht noch, eine Sache interessiert mich jetzt noch, da haben wir auch schon oft genug hier drüber gesprochen, Sie haben es jetzt auch so...
Ne, oft genug kann man nie drüber sprechen.
Ja, dann reden wir, umso mehr reden wir jetzt nochmal drüber. Herten alleine kann ja nicht alles machen und ist auch vor allen Dingen nicht an allem schuld, wenn man sich mal anguckt, was so eine Stadt bezahlen muss, beispielsweise, ja. wo sie überhaupt tätig werden kann, Stichwort ja. Straßen NRW und ja. Ähnliche Geschichten. Wie kommen wir da voran, dass wir da mal die Sachen, die außerhalb von Herten stattfinden, aber auf Herten einwirken, dass das vielleicht mal besser wird, dass man mal vorankommt und so eine Kaiserstraße dann vielleicht doch mal saniert bekommt, also durchgängig, nicht nur an einer Stelle.
Oder sehen Sie da eine Perspektive? Der Feldstraße, sage ich dann gleich, und die Feldstraße.
Genau,
aber und, sehen Sie da eine Perspektive?
Da fehlen uns noch mehr Straßen.
Ja, ich glaube auch.
Ja gut, die Thematik Straßen NRW, also ich erkläre es nochmal anders. Nicht alle Straßen in Herten gehören der Stadt Herten, sondern genau. da gibt es noch einen Kreis, dem gehören Straßen, da gibt es noch ein Land Nordrhein-Westfalen, dem gehören Straßen und jeder bestimmt für sich. Das werden wir auch nicht ändern. Wir können in Anführungszeichen nur das Gleiche machen, was alle anderen auch gemacht haben, immer wieder ins Gespräch gehen, immer wieder Straßen NRW aufzufordern, den Radweg doch jetzt zu machen, den zu priorisieren. Glaubt mir, die hören nicht immer auf uns.
Das ja. haben wir schon bemerkt, ja.
So, da werden wir nichts dran ändern können, aber ich werfe jetzt nochmal ein anderes Zucker in Olympia, Olympische Spiele 20, also irgendwann in den nächsten 10 Jahren bis 18 Jahren. Mhm. Das wäre so ein geiler Moment, Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Straßen NRW, ja. die Bundesautobahnen, die öffentlichen Verkehrsmittel, all diese, ich sag mal, Landes- und Verbandmäßigen, die müssen aus der Puschen kommen. Und wenn man den jetzt ins Buch schreiben würde, und ich hätte das ja auch als Bundeskanzler anders entschieden, ich hätte gesagt, wir machen jetzt hier nicht einen Wettbewerb zwischen Berlin und Hamburg. Rhein-Ruhr hat den höchsten Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen, die aufgeholt werden müssen. Also bringe ich Olympia doch dahin und mache da nicht einen Wettbewerb raus. Alles das, was ich ja sowieso in den nächsten 20 Jahren in die Infrastruktur stecken müsste in Nordrhein-Westfalen, habe ich doch einen tollen Grund dafür. Ein tolles Zeitziel, wo ich sage, bis dahin muss A, ne, Barrierefreiheit muss stehen, ÖPNV muss anders werden, etc. etc. 10 Jahre werden dafür zu knapp, deswegen spekuliere ich mit 18. Also 2044 Olympia in Rhein-Ruhr wäre schon der Hammer und das würde uns so weiterbringen. Ich glaube, die Menschen sehen aber nur Funktionäre, Olympia will ich nicht und Geld verbrennen und Stadien, die leer stehen und abgerissen. Nicht in Rhein-Ruhr. Wir müssen gar kein Stadion neu bauen. Die werden alle nur saniert und dann sehe ich aber Infrastruktur. Schaffen, neu machen, besser machen. Jetzt und das war jetzt der Einblender Werbung für Olympische Spiele. Stadt Herten, Recklinghausen, wir sind dabei.
Kann man so sehen, aber jetzt ist natürlich Olympische Spiele, die Standorte sind ja Bochum zum Beispiel, Gelsenkirchen, Dortmund, Herten-Recklinghausen, wenn man sich alleine diese Städtenamen und die dazugehörigen Straßensysteme mal vorm geistigen Auge. Ja.
Bestätigen Sie das, was ich gerade gesagt habe?
Ja.
Riesenaufgabe, man muss anfangen, hat 18 Jahre Zeit.
Ich glaube, das gesamte Infrastruktur-Bundespaket aus Berlin kann man da verbauen bei uns.
Da sind wir uns einig.
Und ich bin leider berufsmäßig ein bisschen skeptischer unterwegs.
Echt?
Und, ja, doch.
Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Würde mal vermuten, die Feldstraße, um es mal ganz platt zu machen.
Also Sie meinen die Straße, an der ich seit 31 Jahren wohne?
Nee, ich meine die Straße, an der ich wohne.
Heißt die auch Feldstraße?
Ja, komisch, ne?
Hammer.
Also dass die durch die Olympischen Spiele verbessert wird, da glaube ich, können wir eine Wette abschließen.
Solange ich Bürgermeister bis 2044 bin, wird die besser.
Aber ich sag mal so, eine Radrennen hat gereicht, um ein Reservierchen hübsch hinzukriegen, oder?
Guck mal. Ne?
Da haben wir doch so ein Beispiel.
Am Ende des Tages haben wir eine olympiafähige Mountainbike-Strecke auf der Halde.
Ja, das ja. ist das.
Wer
ist,
hat das?
Das ist
keiner.
Nicht, das ist nicht verkehrt.
Wir, Herten.
Und Recklinghausen. Und möglicherweise gibt es um die Halde rum dann 2, 3 neue Straßenbelege. Das wäre so meine Prognose.
Ja, und 4 Hotels und 17 neue Gastronomien und Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und.
Und
sollen wir das mal im Detail diskutieren? Ich würde das jetzt so gerne tun.
Das machen wir ein anderes Mal, würde ich sagen.
Sonst bei der 1000-Tage-Bilanz.
Genau. Vor allen Dingen in den nächsten 18 Jahren ist noch genug Zeit, darüber zu reden.
Aber Sie haben noch Themen auf dem Zettel. Nehmen Sie
nee, wir haben die tatsächlich alle so irgendwie angeschrammt. Sie haben ja selber auch einiges eingebracht. Und ich
habe euch
somit
schlecht vorbereitet.
Ach Gottchen. Aber müssen Sie so sehen, haben Sie einen Grund wiederzukommen.
Ich freue mich auf die nächste Einladung. Herzlichen Dank.
Wir auch. Und euch da draußen sagen wir auch schon mal Danke, dass ihr zugehört und
zugeschaut habt. Ich habe aus Versehen die ganze Zeit zu Ihnen geguckt. Also ich entschuldige mich einmal dafür, dass ich ganz wenig in die Kamera gucke. Ich weiß gar nicht, wo die Kamera steht. Da ist die Kamera, da ist die Kamera. Okay.
Aber die Leute haben Sie gehört.
Ich wünsche euch alle einen schönen Tag noch. Danke.
Das tue ich auch.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.